Liebe Gemeinde, es gibt eine Art von Druckerzeugnis, da kommen wir nicht drum herum. Wenn Sie sich mal gefragt haben, welche Sicherung im Auto wofür zuständig ist oder wie man denn eigentlich das Leuchtmittel vorne wechselt, wie man da rankommt, dann waren Sie wahrscheinlich genötigt, zum Handbuch zu greifen. Handbuch in so einem Fall kann durchaus anstrengend sein, je nach Hersteller. Handbücher zur Software zum Beispiel können durchaus herausfordernd sein oder zu verschiedenen technischen Geräten, werfen oft mehr Fragen auf, als sie beantworten sollten. Handbücher können durchaus aber ihren Reiz haben. Und inzwischen gibt es Handbücher für alles und jeden. Es gibt zum Beispiel Handbücher für die Schafhaltung. Wollen Sie Schafe halten? Besorgen Sie sich ein Handbuch für die Schafzucht oder für die Schafhaltung. Es gibt Handbücher für Naturbaustellen. Es gibt Handbücher für ein Leben auf dem Lande. Es gibt Handbücher, wie man den Weltuntergang überlebt, von zweifelhafter Natur. Es gibt auch Handbücher, wie man eine Zombie-Apokalypse überlebt. Es gibt Handbücher für Imkerei, für Schnitzkunst. Es gibt Handbücher, wie man Dinge herstellen kann, reparieren kann, verbessern kann, erfinden kann, wie man im Geschäftsleben erfolgreich sein kann. Und das Prinzip eines Handbuchs ist durchaus reizvoll, wenn einen das Thema natürlich tangiert. Weil das Handbuch vermittelt mir zumindest die Idee davon, dass ich das kann. Ich habe ein Handbuch zur Schafhaltung, also kann ich jetzt vielleicht schon bald Schafe halten, weil ich habe ja das Wissen. Ich muss es nur noch aufsaugen, ich muss es nur praktisch umsetzen, aber ich kann es ja schon fast, ich habe ein Handbuch. Und im besten Fall hilft uns ein Handbuch wirklich ein Stück weiter dabei, dass wir wissen, wie etwas funktioniert. Heutzutage können wir uns viele Handbücher ersparen durch Videos auf bestimmten Internetportalen, die uns auch alle möglichen Dinge erklären. Die zeigen, wie funktioniert das eigentlich? Haben Sie schon mal Fliesen verlegt? Ich noch nicht. Aber ich kann mir im Internet Videos angucken, wo Leute, die wissen, wie das geht, es mir zeigen. Das ist kein klassisches Handbuch, aber ich kann mir an diesem Vorbild abgucken, wie es funktioniert. Damit kann ich es noch nicht vollständig, ganz sicher nicht, aber ich habe eine Idee. Ich weiß, wie soll das aussehen? Was ist notwendig? Welche Schritte gilt es zu beachten? Und das bringt uns im besten Fall schon mal ein Stück weiter. Vorbilder. Wie funktioniert das? Wie soll es denn laufen? Und so haben wir heute auch ein Predigtthema. Der vorbildliche Gottesdienst. Wir haben uns in der Bibelstunde eine Zeit lang damit beschäftigt, was ist eigentlich der Gottesdienst? Und heute in der Predigt wird es darum gehen, wie ist ein vorbildlicher Gottesdienst? Und wir wollen wenigstens drei Aspekte uns heute da etwas näher beschauen. Und wir schauen auf unseren Predigttext, den wir auf dem Gottesdienstzettel auch finden. Unser Kerntext ist Nehemia 8, die Verse 1 bis 8. Ich lese sie jetzt einmal. Und als der siebte Monat nahte und die Kinder Israels in ihren Städten waren, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Moses holen solle, das der Herr Israel geboten hatte. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, vor die Männer und Frauen und alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören am ersten Tag des siebten Monats. Und er las daraus vor, auf dem Platz vor dem Wassertor, das vor dem Wassertor ist, vom hellen Morgen bis zum Mittag, vor den Männern und Frauen und allen, die es verstehen konnten. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Esra aber, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die man zu diesem Zweck errichtet hatte, und neben ihm standen Matthia, Shema, Anaya, Uriah, Hilkia und Maseia, zu seiner Rechten und zu seiner Linken Pedaja, Misael, Malkia, Haschum, Hasbadana, Zachaja und Meschulam. Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er stand höher als das ganze Volk. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott. Und das ganze Volk antwortete mit aufgehobenen Händen, Amen, Amen. Und sie verneigten sich und beteten den Herrn an, das Angesicht zur Erde gewandt. Und Jeschua, Bani, Serebja, Jamin, Akub, Sebatai, Hodia, Maseia, Kelita, Asaja, Josabat, Hanan, Pelaja, die Leviten erklärten dem Volk das Gesetz, während das Volk an seinem Platz blieb. Und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn, sodass man das Gelesene verstand. Amen. Wir wollen beten. Herr, wir danken dir für diesen Bibeltext. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns so vor Augen führst, wie Israel in dieser Situation zusammenkommt und Gottesdienst feiert. Und bitte lass uns verstehen, wo das Vorbildhafte ist. Lass uns verstehen, was für uns jetzt ganz besonders wichtig ist an diesem Text. Lass uns die Wahrheit erkennen, die uns aufschließt. Amen.
Amen.
Wir wollen zunächst uns ein bisschen die Situation Israels anschauen. Das war eine ganz spezielle Situation, in der Israel war zu dieser Zeit. Noch wenige Monate vorher sah es in Jerusalem düster aus, zwischen Depression und Resignation. Es waren einige Daheimgebliebene, andere waren noch im Exil, manche waren schon zurückgekehrt. Und es gab erste Anzeichen für einen Aufbruch schon Jahre zuvor, aber der wurde dann je beendet. Jerusalem war alles andere als prachtvoll. Jerusalem war nicht selbstverwaltet. Das Glaubensleben lag am Boden. Man lebte so vor sich hin. Es gab viele krumme Geschäfte, schräge Allianzen. Israel war nicht wirklich zurückgekehrt. Und dann innerhalb sehr kurzer Zeit wurde der Mundschenk des persischen Königs beauftragt, über 1000 Kilometer geschickt nach Jerusalem von Gott, befähigt. Er plante den Wiederaufbau der Mauer und mit Gottes Hilfe konnte ihn auch durchführen, trotz heißer Widerstände, trotz Intrigen, trotz offener Feindschaft und Mordplänen. Er konnte Probleme im Volk Israel auflösen, neu organisieren, klare Kante machen mit Mauscheleien und Ungerechtigkeiten. Also es standen jetzt ganz frisch die Mauern wieder. Es waren die Tore wieder da. Die internen Probleme, zumindest einige sehr dringende, wurden geklärt. Es wurde aufgedeckt, was an krummen Geschäften lief. Und Jerusalem fing wieder an, Jerusalem zu sein. Es war wirklich eine Aufbruchzeit. In ganz kurzer Zeit. In etwas mehr als 7 Wochen stand diese Mauer wieder. Und sie wurde wieder bewacht, es gab wieder einen Dienst, es gab wieder Regelungen, es gab Abgrenzung nach außen. Es waren wirklich Aufbruchzeiten. Und das ist die Situation, wo unser Predigttext beginnt. Und wir könnten jetzt sagen, Jerusalem, Israel könnte sich erstmal so um die anderen persönlichen Angelegenheiten kümmern. Sie hatten nämlich fleißig geschuftet, Tag und Nacht, beim Mauerbau, werden Wache geschoben, sie lagen auf der Lauer, weil die Feinde drohten anzugreifen. Sie hatten sich mit den internen Problemen mit beschäftigt. Klassisch wäre jetzt vielleicht dran, das Anlegen von Neubaugebieten. Jetzt kann man sich auch um die persönlichen Dinge kümmern. Wir haben die Staatsfragen geklärt, innere Einheit wurde wiederhergestellt, jetzt können wir uns um das private, persönliche kümmern. Wir sehen hier Gottes Wirken, dass er etwas anderes bewegt im Volk. Und das ist nicht menschlich normal. Diese Reaktion wäre eigentlich normal für Israel wie auch für uns in Notzeiten. Der liebe Bruder Alexander Seibel betont immer wieder, und ich zitiere es immer wieder gerne, Menschen und Kartoffeln haben gemeinsam, dass ihnen die Augen aufgehen, wenn sie im Dreck liegen. Er nennt das Landwirtschaftstheologie. Das ist der Normalfall. Schauen wir uns die Richterzeit an. Ganz klassisch. Israel liegt im Dreck, im eigenen Dreck, im Götzendienst, im Wegrennen von Gott. Und Gott lässt zu, dass die Feinde Israel anrühren, dass es ihnen schlecht geht. Und dann schreien sie zu Gott. Und hier ist es anders. Es ist eine Hochzeit. Gott hat sie gesegnet, Gott hat sie beschenkt. Wir können sagen, alles ist schön. Das ist nicht Landwirtschaftstheologie, was hier passiert. Ich lese noch einmal Vers 1. Und als der 7. Monat nahte und die Kinder Israels in ihren Städten waren, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie kommen alle zusammen, wie ein Mann. Es ist nicht so ein loses Treffen, es ist nicht so ein Meeting, es ist nicht irgendwie ein großer Markt oder so. Sie kommen zielgerichtet zusammen, das bedeutet das. Sie wissen, warum sie hier hingehen. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Moses holen solle, das der Herr Israel geboten hatte. Wir sehen in unserem Text heute, wie schon versprochen, viele Aspekte eines vorbildlichen Gottesdienstes. Und die Aspekte dieses vorbildlichen Gottesdienstes betreffen sowohl Gottesdienstteilnehmer und Besucher, wie auch im Gottesdienst verantwortlich Dienende, sowohl als auch. Und das Erste, was wir hier sehen, für den vorbildlichen Gottesdienst, was auch für uns noch uneingeschränkt gilt, verlange Gottes Wort. Verlange Gottes Wort. Das ist das, was sie hier tun. Sie kommen zusammen wie ein Mann mit klarer Zielrichtung und sagen, Esra, hol die Bibel. So würden wir es heute übersetzen. Sie sagen, geistlich Verantwortlicher hier, hol bitte die Bibel. Jetzt. Darum stehen wir hier. Israel war nicht versorgt mit Heim- und Hausbibeln. Sie waren nicht in dieser luxuriösen Situation, in der wir heute sind, dass jeder wahrscheinlich sogar mehrere Bibeln daheim hat, in der Gemeinde Bibeln liegen, dass wir online und auf Smartphones immer Zugriff haben. Das war nicht so. Sie kommen zusammen und sagen, wir verlangen Gottes Wort. Du sollst Gottes Wort uns jetzt holen. Und das hat enorme Wirkung. Wir sehen, es ist nicht selbstverständlich. Es ist nicht der Normalfall, dass Leute zusammenkommen und sagen, hol uns doch mal jemand Gottes Wort her. Kann nicht mal jemand aus der Bibel vorlesen, bitte. Das ist leider nicht der Normalfall. Das wäre die Traumsituation für Evangelisation und Mission. Aber es sind Ausnahmesituationen der Geschichte. Wir allerdings als Gläubige, wir als Gerettete, wir als Nachfolger Jesu Christi, wir als diejenigen, die den Heiligen Geist empfangen haben, wir sollen uns merken, wir sollen nach Gottes Wort verlangen. Das ist notwendig. Bringt nichts, dass wir sagen, in diesem oder jedem Kreis, in dieser oder jener Gemeinde, wo Gott mich hingestellt hat oder wo ich gelandet bin, da wird Gottes Wort nicht gepredigt. Da wird Gottes Wort nicht gelesen. Wenn wir es nicht mal verlangen, wir müssen danach rufen. Das ist notwendig. Und Klammer auf, dort wo es ist, ist es gut, wenn wir das bestätigen. Wenn wir ein Bewusstsein dafür entwickeln, das ist nicht selbstverständlich, auch wenn es selbstverständlich sein sollte. Wir erleben, dass sich viele Leute auch bei unserer Gemeinde melden, die sagen, ich finde vor Ort keine bibeltreue Gemeinde. Ich suche schon seit Wochen und Monaten und Jahren und ich finde keine Gemeinde, wo Gottes Wort ist. Und deshalb suche ich nach einer Lösung. Aus diesen Gründen sind unsere Außenstellen unter anderem entstanden, aus diesen Situationen heraus. Das sind Menschen, die verlangen Gottes Wort und bekommen es nicht. Und sagen, dann müssen wir jetzt selber etwas tun. Es ist wichtig, dass dort, wo Gott uns hinstellt, wenn es nicht vorhanden ist, dass wir es verlangen. Dass wir sagen, wir kommen hier nicht zusammen wie ein Mann im Gottesdienst für ein Theaterspiel. Dafür kommen wir hier nicht zusammen. Wir kommen hier zusammen für Gottes Wort und zu Gottes Ehre. Aber ganz zentral für Gottes Wort. Denn wenn wir Gottes Wort hören wollen, machen wir demjenigen, der es offenbart, Ehre. Wir hören ja auf das, was Gott uns zu sagen hat. Also ja nichts Getrenntes, wo wir sagen, wenn wir singen, dann lobpreisen wir damit Gott. Und wenn wir Predigt hören oder Predigt halten, dann ist das so eine andere Kategorie. Wenn wir es anerkennen als die Offenbarung Gottes, Gott redet in unser Leben, dann ehren wir ihn damit. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir danach verlangen. Also im positiven Sinne, wo es vorhanden ist, dass wir sagen, ja, bitte weiter so. Das brauchen wir, das ist wichtig. Auch die Frage, wie kann ich das unterstützen? Das ist sozusagen das positive Verlangen, es ist schon vorhanden. Ich unterstreiche es nochmal. Ganz wichtig, aber dort, wo es momentan nicht vorhanden ist, dort, wo statt Gottes Wort andere Dinge an den Platz gesetzt werden im Gottesdienst. Das können sein, die Theaterstücke, um etwas runterzubrechen, um es einfacher zu machen, um es angeblich besser verdaulich zu machen. Es können sein, die persönlichen Ideen, Gefühle, Erfahrungen, die ich habe, wenn ich einen Bibelvers lese, die ich dann erzähle, anstatt Gottes Wort zu verkünden. Es ist wichtig, dass wir es verlangen, dass wir sagen, es ist vielleicht schön und interessant, was du uns hier erzählst, aber wir wollen Gottes Wort. So wie Israel sagt, Esra, erzähl uns jetzt nicht, was du alles mit Gott erlebt hast, das kannst du auch mal machen, aber jetzt wollen wir Gottes Wort hören, bitte. Esra, spiel uns nicht die Geschichte des Volkes Israel hier vor mit den anderen Leviten. Das wollen wir nicht haben. Ich glaube, das wollten sie auch wirklich nicht haben. Aber danach verlangen sie auch gar nicht, sondern bitte hol uns hier Gottes Wort. Das ist der Ruf des Volkes. Wir sehen, oft ist der Ruf des Volkes nicht von erfreulicher Natur. Hier ist es. Ausnahmesituation. Und als Christen sollen wir diejenige sein, die solche Ausnahmesituationen auch gestalten können, weil wir haben Heiligen Geist, wir haben Bewusstsein dafür. Wir hören Wahrheit. Sagen, ja, das ist notwendig. Es reicht nicht zu sagen, na, von da kommt ja nichts. Von der Kanzel da oben kommt ja nicht Gottes Wort. Da sollte es herkommen. Aber wir müssen auch danach rufen. Und auch in einem geistlich guten Sinne penetrant sein. Und darum ringen. Doch, wir wollen das aber, weil das ist wichtiger als all das andere. Wir brauchen keine Wasserplörre. Wir wollen Gottes Wort, bitte. Vorbildlicher Gottesdienst. Das ist sozusagen das erste Kapitel in unserem Mini-Handbuch für einen vorbildlichen Gottesdienst. Verlange nach Gottes Wort. Und wer ist da? Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, vor die Männer und Frauen und alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören am ersten Tag des siebten Monats. Sie alle sind da. Alle, die in der Lage sind zu verstehen. Da ist weder eine Geschlechter- noch eine Altersgrenze. Es gibt dafür kein zu alt oder zu jung, es ist nur die Verständnisfrage. Und wie ist die Reaktion? Und er las daraus vor, auf dem Platz vor dem Wassertor ist, vom hellen Morgen bis zum Mittag, vor den Männern und Frauen und allen, die es verstehen konnten. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Wir sehen, was macht er hier? Das ist Bibellese. Das ist ein Lesungstext. Wir sehen einen wirklich langen Lesungstext. Das ist recht ungewöhnlich. Und das ist kein Muss-Vorbild. Solch lange Lesungen haben wir hier auch nicht. Das ist nicht die Botschaft. Aber sehen wir, Gottes Wort wird bis hierhin erstmal nur gelesen. Nur in Anführungszeichen. Über Stunden hinweg. Es wird nochmal gesagt, alle sind immer noch da. Männer, Frauen, und Kinder, die es schon verstehen können. Und alle sind voll konzentriert. Die Ohren des Volkes sind gerichtet auf das Buch des Gesetzes. Sie kapieren, es ist nicht alltäglich. Und ihr Lieben, wir sind ganz real in der Gefahr, dadurch, dass wir eine gute Gottesdienstversorgung haben, dass viele von uns dran gewöhnt sind, im Gottesdienst zu sein. Das ist was Gutes erstmal. Stehen wir in der Gefahr, das so als ein Geschehnis des Ablaufs so abzutun. Na, jetzt ist halt so die Lesung. Und dann stehen wir auf, weil es gesagt wird, uns gehört so dazu, und dann ist die Lesung, und wir warten, bis die Lesung fertig ist. Wie ist das Volk? Voll konzentriert. Sie wollen es ganz genau wissen, sie wollen ganz genau zuhören. Ausnahmesituation, die wir aber auch anstreben sollten. Auch das ist das Verlangen nach Gottes Wort. Das nicht nur, hey, wir wollen Gottes Wort haben, bring mal her. Und dann sitzen sie da rum und quatschen miteinander und geht vielleicht wieder weg, jetzt haben wir auch genug gehört. Nein, das ist ein echtes Verlangen. Das ist nicht nur so ein Volksruf, die haben wirklich, wirklich Hunger danach. Und dann nehmen sie es auf mit allem, was geht. Wir können uns vorstellen, sie stehen bis Mittag da. Es ist möglicherweise warm, sind nah beieinander, sie stehen. Es ist nicht so der besucherfreundliche Gottesdienst, würde man heute sagen. Es ist anstrengend. Aber das stellen sie nicht in den Mittelpunkt, denn sie haben Verlangen nach Gottes Wort. Wie ein Schwamm, der ganz trocken ist, saugen sie das jetzt auf. Und das ist das, was wir auch tun sollen. Gottes Wort, wo es gelesen wird, wo es uns auch vorgelesen wird und erst recht auch, wo es uns gepredigt wird, sollen wir aufsaugen. Sollen wir sagen, ja, ich bin vielleicht noch müde, ich bin abgelenkt von 100 Fragen in meinem Leben, was nachher noch alles passieren wird und an wen ich noch denken muss. Und das ist ja ein Normalfall. Das ist auch nicht verwerflich, diese Ausgangssituation. Aber wie Israel das ja auch tut, sollen wir das beiseite schieben. Und da können wir auch für beten, da sollen wir auch für beten. Herr, schenk uns Konzentration, schenk mir Konzentration, hilf mir, dass ich diese ganzen wichtigen Sachen jetzt trotzdem beiseite schieben kann, damit ich voll und ganz aufsaugen kann, was du mir zu sagen hast. Verlangen nach Gottes Wort. Die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Der ganze Fokus liegt da drauf. Und das sollen wir auch tun. Und da sollen wir uns auch bestärken. Und da sollen wir Möglichkeiten auch für schaffen. Möglichkeiten dafür schaffen, indem wir zum Beispiel auch Ablenkung ausblenden. Auch das ist wichtig. Wenn wir Gottes Wort lesen, wenn es vorgelesen wird, erst recht. Und wenn es gepredigt wird, lasst uns dafür sorgen, dass wir auch die Ablenkung, die äußeren Ablenkung auch ausblenden. Da, wo es laut wird, dass wir unterstützen, dass es leise werden kann. Dort, wo Nebenschauplätze aufgemacht werden, dass sie zur Seite gestellt werden. Das ist wichtig. Volle Konzentration, innere Ablenkung hinwegtun, beten wir für. Äußere Ablenkung hinwegtun, unterstützen, dass sie vertagt werden. Das ist Verlangen nach Gottes Wort. Und Esra, der tut etwas, was uns sehr bekannt ist. Er steht auf einer hölzernen Kanzel, die zu diesem Zweck errichtet ist. Wir finden das nicht normativ, so in dem Sinne, eine Predigt muss auf einer Kanzel gehalten werden. Da haben wir kein Gesetz für. Aber es ist etwas sehr Kluges, was wir übernommen haben. Wir können auch ohne Kanzel predigen, können auch auf der Straße predigen oder im Wald. Das funktioniert alles. Aber es ist ein sehr gutes Mittel. Esra öffnet das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er stand höher als das Volk. Und das nicht im übertragenen Sinne, nee, er stand auf einer hölzernen Kanzel. Der stand erhöht, dass man ihn besser hören kann und auch sehen kann. Und da liest er von vor. Also dieses Verlangen nach Gottes Wort wird auch durch kleine praktische Hilfsmittel ergänzt. Das Verlangen der Zuhörerschaft wird unterstützt von den Verantwortlichen, indem sie zum Beispiel dafür sorgen, dass es eine Kanzel gibt. Weil es hilft den Leuten, es besser zu verstehen akustisch. Wir haben eine Lautsprecheranlage, damit sie mich besser verstehen können, dass sie nicht abgelenkt sind davon, was redet der da vorne, sondern dass sie die Worte klar hören können. Wir kommen zu einem zweiten Punkt, den wir hier finden. Und das finden wir in Vers 8. Beziehungsweise wir finden es schon in der Einleitung in Vers 7. Die Leviten, ich kürze es einmal ab, also Teil B, die Leviten erklärten dem Volk das Gesetz, während das Volk an seinem Platz blieb. Sie erklärten das Gesetz, sie erklärten Gottes Wort, während das Volk an seinem Platz blieb. Das ist jetzt die Situation, die wir gerade haben. Sie bleiben freundlicherweise gerade an ihrem Platz. Das hilft mir zu erklären, was der Text bedeutet. Und dann Vers 8. Und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn, sodass man das Gelesene verstand. Der zweite Punkt. Erkläre Gottes Wort. Erstens verlange Gottes Wort, zweitens erkläre Gottes Wort. Das ist Predigt. Predigt ist Gottes Wort erklären. Ist das notwendig? Ja, das ist eindeutig notwendig. Wir finden diesen ganz wichtigen Vers in Römer 10, Vers 17. Und alle, die im biblischen Unterricht bei uns waren, klingelt es jetzt schon in den Ohren, weil immer wieder diese Frage kam, woher kommt der Glaube? Der Glaube kommt aus der Predigt oder aus der Verkündigung. Und woher kommt die? Aus dem Wort Gottes. Und das ist sozusagen noch eine Ergänzung dazu. Wie kommt die aus dem Wort Gottes? Die kriegen wir ja nicht rausgeschüttelt, die Predigt, nicht in diesem Sinne. Also, wie wird eine Predigt aus Gottes Wort herausgearbeitet? Die beste Zusammenfassung, die wir irgendwo lesen können, ist wirklich Vers 7b und vor allem Vers 8 aus Nehemia 8. Dem Volk das Gesetz Gottes erklären, den Menschen Gottes Wort erklären, während sie an ihrem Platz bleiben im besten Fall, aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vorlesen, den Sinn erklären, sodass man das Gelesene verstand. Warum muss das denn noch erklärt werden? Weil wir Gottes Wort nicht missbrauchen dürfen. Wir dürfen es nicht in unsere Wunschzusammenhänge pressen. Gottes Wort ist so etwas wie ein Brief. Gottes Wort ist die Offenbarung des Schöpfers des Universums an uns. Und alles steht im Kontext. Alles steht in Zusammenhängen. Alles hat Hintergründe. Es ist notwendig zu erklären, was für ein Genre ist das hier überhaupt? Ist Nehemia ein normativer Text? Also ist alles, was in Nehemia steht, ein Gebot für uns? Nein, das ist ein Geschichtstext. Wie ist das mit Poesie? Poesie arbeitet mit Bildern. Die Psalmen zum Beispiel gebrauchen oft Bilder. Und es ist wichtig, dass es erklärt wird, Moment, das ist ein Bild. Wie ist dieses Bild zu verstehen? Das ist ja auch nicht beliebig zu verstehen. Wie gebraucht Gott dieses Bild? Wie ist der Gesamtzusammenhang in diesem Text? Manchmal wird über einen Vers gepredigt. Was steht da drumherum? Das macht einen riesigen Unterschied. Denken Sie mal an die Briefe, die Sie möglicherweise geschrieben haben. E-Mails oder ähnliche Nachrichten können es genauso tun, solange sie doch wenigstens ein paar Sätze beinhalten. Und man nimmt einen Satz daraus, ohne den Zusammenhang zu erklären. Auf einmal werden sie gehalten für einen Mörder, für einen Dieb oder sonst etwas. Dabei ging es gar nicht darum. Der Zusammenhang wurde noch nicht übermittelt. Das ist wichtig. Also, was steht drumherum? Was ist das Thema? Was ist der Hintergrund? In was für einem Buch steht das überhaupt? In welchem Buch der Bibel? Und was ist der rote Faden in Gottes Wort auch zu diesem Thema? Das ist notwendig, das muss erklärt werden. Wir finden ein Beispiel dafür, das hatten wir uns in der Gebetsandacht angeschaut, in Apostelgeschichte 8. In den Versen ab 26, Sie können das mal nachlesen, in der Bibel lesen in den nächsten Tagen. Philippus wird auf eine einsame Straße gestellt von Gott. Er wird für einen Dienst vorbereitet und an eine einsame Straße gestellt. Und dann kommt der Kämmerer aus Äthiopien vorbei auf seinem Wagen und liest die Bibel, ein Teil der Bibel. Er liest Jesaja. Und Gott sagt, sprich mit ihm, geh dahin. Und dann lesen wir in Vers 30 aus Apostelgeschichte 8, da lief Philippus hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und er sprach, verstehst du auch, was du liest? Und er sprach, wie kann ich denn, wenn mich niemand anleitet? Wie soll ich das denn jetzt so verstehen? Muss mir noch mal einer erklären. Und da wird Philippus sicher auch klar, warum Gott in der hinstellt, auf dieser einsamen Straße. Erklär dem Äthiopier, was das bedeutet, was er da liest. Erklär ihm Gottes Wort. Wenn Gottes Wort nicht erklärt wird, wie es gebraucht wird, wie es zu verstehen ist, ist die Gefahr extrem groß, dass es missbraucht wird. Genau durch solche Komplikationen zum Beispiel entstehen Sekten und krasse Irrlehren. Dass einzelne Verse rausgenommen werden, in neue Zusammenhänge gesetzt werden, andere Zusammenhänge nicht berücksichtigt werden und so weiter. Es ist Erklärung notwendig. Wir haben eben in dem Lesungstext gehört, in 2 Timotheus 4, verkündige das Wort, tritt dafür ein, sei es gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Also, wir sollen es verkündigen, und das ist nicht nur die Aufgabe von Predigern. Verkündigen bedeutet erklären, ganz zentral. Und das ist auch die Aufgabe von jedem Einzelnen von uns. Wir sollen was sein? Verkündiger des Evangeliums. Es ist notwendig, dass wir das Evangelium erklären. Es reicht nicht, dass wir es runterleiern. Es ist gut, wenn wir Bibelverse auswendig wissen. Das ist richtig gutes Werkzeug. Aber es ist sehr notwendig, dass wir vor allem Bibelverse erklären können. Was sagt Jesus hier? Wen spricht er an? Was bedeutet das überhaupt? Was mache ich jetzt damit? Und da kommen wir schon zu unserem dritten Punkt. Gottes Wort erklären ist wichtig, das ist Predigt. Predigt ist nicht Storytelling, Predigt ist nicht Kommunikation meiner Erfahrungen und Gefühle zentral, sondern erklären, was Gottes Wort bedeutet, Nehemia 8, Vers 8. Aber der dritte Punkt ist, praktiziere Gottes Wort. Was heißt Gottes Wort praktizieren? Damit ist nicht gemeint, Evangelium leben statt reden oder so. Nicht in diesem Sinne. Aber wir sehen, das Volk hat Verlangen nach Gottes Wort. Sie bekommen es zu hören und es wird ihnen erklärt und dann hat das Ganze Folgen. Daraus wird Lebenspraxis. Wir sehen in Vers 5, Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er stand höher als das ganze Volk. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete mit aufgehobenen Händen, Amen, Amen. Und sie verneigten sich und beteten den Herrn an, das Angesicht zur Erde gewandt. Die erste Folge ist Gottes Furcht und Gottes Lob. Ja. Und das sollte bei uns auch so sein. Furcht und Lob sind nicht weit auseinander. In unserem Gefühlsleben eher schon. Aber Gottes Furcht und Gottes Lob hängen notwendigerweise zusammen. Ich kann Gott nur wirklich loben, wenn ich eine gesunde Gottesfurcht habe. Und das tun sie. Im Angesicht von Gottes Wort fangen sie an, Gott zu loben, zu lobpreisen. Nicht nur durch das Hören darauf, nicht nur dadurch, dass sie sagen, wir wollen es auch hören, sondern sie haben eine weitere Reaktion, sie antworten Gott auch. So wie wir das auch gleich machen werden nach der Predigt, wenn wir Gebetsgemeinschaft haben werden. Wir haben auf Gott gehört, er spricht durch sein Wort und dann antworten wir. Wir reden mit ihm und wir loben ihn dafür. Wir loben ihn dafür, wer er ist. Wir loben ihn für seine Gnade, wir loben ihn für sein Wirken, wir loben ihn für seine Herrlichkeit. Das ist schon ein erster Schritt, praktiziere Gottes Wort. Aber noch intensiver sehen wir das in den Versen, die auch hier mit abgedruckt sind auf dem Gottesdienstzettel, in den Versen 12 aus Nehemia 8. Und das ganze Volk ging hin, um zu essen und zu trinken und Teil davon zu senden und ein großes Freudenfest zu machen, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündigt hatte. Jetzt wird's praktisch. Und so muss es sein. Wir können sagen, es ist geradezu erschreckend, wo es anders ist. Da sollten wir vor uns selber erschrecken. Gott spricht durch sein Wort. Wenn wir gläubig sind, haben wir Heiligen Geist. Wenn das beides zusammenkommt, muss das eine Reaktion hervorrufen. Und wenn nicht, ist was schiefgelaufen. Wir müssen vorher natürlich noch die Faktoren prüfen. Ist die Verkündigung Gottes Wort? Und wir sollen mündige Christen sein, dass wir prüfen es selber. Wir schauen uns selber den Text an und den Zusammenhang an und studieren es selber noch einmal. Wir lassen nicht einfach nur vorkauen und sagen, ja, stimmt. Stimmt, ich habe es mir nochmal angeschaut. Ich dachte schon, es stimmt. Oder ich dachte, nee, das kann gar nicht sein. Das habe ich ja noch nie gehört. Aber wir kommen zu dem Ergebnis, es stimmt. Und wir sind gläubig, wir haben Heiligen Geist. Dann braucht es eine Reaktion, wenn das zusammenkommt. Es ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, dass wir zum Beispiel in einen Gottesdienst gehen, wo Gottes Wort wirklich gepredigt wird. Und wir gehen nach Hause und sagen, ja, es war nett oder es war okay oder noch etwas und es hat keine Folgen. Dann stimmt etwas nicht. Das können wir mit Sicherheit sagen. Das heißt nicht, dass wir deshalb nicht gläubig sind. Aber das sollte uns wachrütteln. Gottes Wort an gläubigen Menschen muss Reaktionen verursachen. Eigentlich wenigstens jeden Sonntag gehen wir zurück und es muss sich in unserem Leben etwas ändern. Also in unserem Denken, in unserem Handeln, in unserem Reden, in unserem Blick auf den Herrn, in unserem Umgang mit unseren Geschwistern oder mit der Welt. Gottes Wort hat immer praktische Folgen. Es gibt keinen Teil von Gottes Wort, der nur theoretisch ist. Gibt es nicht. So ist Gottes Wort auch gar nicht angelegt. Warum spricht er in unser Leben hinein, um uns zu bewegen? Nicht im Sinne von ausschließlich Gefühlen, obwohl die ganz sicher dazugehören. Aber das ist nicht der springende Punkt, sondern uns praktisch wirklich zu bewegen. Gott schleift uns damit. Und wir sollen uns hinhalten, geschliffen zu werden. Was war die erste Reaktion? In den Versen 19 und 11. Sie sind betroffen von Gottes Wort. Sie weinen. Sind erschreckt. Und dann wird ihnen aber gesagt, nein, wir machen ein Freudenfest jetzt. Seid fröhlich. Preist den Herrn und seid fröhlich. Und das hat auch weitere Folgen. Soll auch essen und trinken und fröhlich sein. Ist nicht so ein asketisches Zusammensein, wo man die Gefühle wälzt, sondern wirklich praktische Folgen. Gott gibt uns gute Dinge und preist ihn, indem ihr euch auch an diesen Dingen erfreut. Und am zweiten Tag, Vers 13, versammelten sich die Familienhäupter des ganzen Volkes, die Priester und die Leviten zu Esra, dem Schriftgelehrten, damit er sie in den Worten des Gesetzes unterrichtete. Die Verantwortlichen, die Hauptverantwortlichen treffen sich nochmal zu einem speziellen Bibelkurs, könnten wir sagen. Zu einer speziellen Schulung. Und sie fanden im Gesetz, das durch den Herrn, durch Mose, das der Herr durch Mose geboten hatte, geschrieben, dass die Kinder Israels am Fest des siebten Monats in Laubhütten wohnen sollten. Sie entdecken, was? Das Laubhüttenfest. Sie entdecken, Gott hat uns da was geboten, das wird schon ganz lange nicht mehr praktiziert. Das ist hier praktisch verloren gegangen, verschütt gegangen, das wurde vergessen. Das ist ein Auftrag, den Gott uns gibt. Und das machen wir gar nicht. Und was machen sie? Laubhüttenfest feiern. Es hat praktische Folgen. Wir können nicht passiv bleiben, können nicht sagen, naja, Laubhüttenfest, müssen wir erstmal gucken, wie wir das jetzt machen und können wir das jetzt einfach wieder so feiern und lassen wir erstmal drüber beratschlagen und wir gründen einen Arbeitskreis und so. Nein, sie erkennen es, die Verantwortlichen setzen sich zusammen, studieren die Bibel, sagen, hey, da gibt's was zu tun. Und wir haben es die ganze Zeit verpasst, jetzt aber los geht es. Und Gott offenbart das auch wirklich noch genau zu dem Zeitpunkt. Und so muss es uns doch auch gehen. Wir studieren die Bibel, sei es daheim oder sei es in der Gemeinde, gemeinsam. Und wir kommen zu einem Punkt und sagen, das sollten wir tun, aber wir machen es irgendwie gar nicht. Lass uns jetzt mal prüfen, ist das wirklich Auftrag Gottes? Haben wir uns jetzt hier verlesen oder reißen wir was aus dem Zusammenhang? Nein, das ist wirklich ein Auftrag Gottes. Warum machen wir denn das nicht? Also los. Los geht's. Praktische Folgen. Und es geht dann noch weiter in Nehemia 9. Ich greife etwas vor, denn es hat weitere Folgen noch, das Ganze. Aber am 24. Tag dieses Monats kamen die Kinder Israel zusammen unter Fasten in Sacktuch gekleidet und mit Erde auf ihren Häuptern. Und der Same Israel sonderte sich von allen Kindern der Fremden ab und sie traten hin und bekannten ihre Sünden und die Missetaten ihrer Väter. Sie tun Buße. Sie sehen erst, sie feiern ein Freudenfest. Sie feiern das Laubhüttenfest, weil sie kapieren, das ist dran. Hätten wir schon längst tun sollen. Und dann tun sie Buße. Wir haben gesehen, am Anfang weinen sie ja darüber, als sie Gottes Wort hören. Warum? Nicht, weil sie so emotional aufgepeitscht sind, sondern weil sie verstehen, wie weit sie weg sind von dem, was Gott ihnen geboten hat. Wie sie vor Gott versagt haben. Das Sündenerkenntnis und Selbsterkenntnis, großartig. Grund zum Freuen. Und sie tun jetzt Buße, wie Israel Buße getan hat, auch in der äußeren Form. Aber sie machen es aufrichtig. Und sie sagen, was alles falsch gelaufen ist. Wie sie Gott abgesagt hatten und ihre Väter auch. Und sie entschuldigen es nicht. Das ist etwas, was wir heute leider sehr oft hören. 1000 psychologisch ausgefeilte Ausreden, die der Gemeinde verkündigt werden, warum wir nicht Gottes Maßstäbe nicht mal anstreben. Sondern sie machen klare Kante, Karten auf den Tisch und sagen, es ist herzerreißend, es ist traurig, es ist beschämend, wie wir vor Gott gestanden haben. Und das wollen wir jetzt wirklich zeigen. Das wollen wir Gott auch nochmal wirklich bringen und klar bekennen, es wirklich aussprechen, nicht schönreden, nicht relativieren, nicht unseren kulturellen Kontext und unsere emotionale Situation da irgendwie reinbasteln, warum wir eigentlich gar nichts dafür können und unsere Eltern schuld sind und die Gesellschaft und die Zeiten heute auch irgendwie anders sind. Nein, sagen, es war Sünde vor dir. Und wir bereuen es wirklich. Praktische Folgen. Praktiziere Gottes Wort. Das ist damit gemeint. Und dann geht es noch weiter. Denn Nehemia 10 hat es noch weitere Folgen. Nachdem sie Buße getan haben, jetzt auch noch. Aufgrund alles dessen treffen wir eine feste Abmachung, sagen sie, und schreiben sie nieder und lassen sie durch unsere Fürsten, Leviten und Priester versiegeln. Und sie machen ein Bund vor Gott, könnte man sagen. Sie sagen, wir wollen wieder in deinen Satzungen wandeln. Wir wollen danach streben, dir wieder zu gefallen. Wir haben dir voll bekannt, dass wir es lange nicht gemacht haben, unsere Eltern schon nicht gemacht haben, unsere Großeltern schon nicht gemacht haben. Und wir wollen einen Neuanfang mit dir machen. Wir haben es verstanden. Woher? Aus deinem Wort. Da haben wir es kapiert. Und jetzt wollen wir einen Neuanfang machen. Und wir wollen das wirklich dingfest machen. Wir wollen es nicht nur sagen, wo man hinterher sagen kann, naja, das habt ihr vielleicht falsch verstanden. Ich wollte nicht sagen, dass wir alle Gebote ernst nehmen und alle, wir sind ja auch nur Menschen. Nein, wir schreiben es nieder. Keine Missverständnisse. Und wir lassen es hier von unseren Leitern versiegeln. Wir wollen keinen doppelten Boden da einbauen. Hundertprozentig dingfest machen. Und dann sehen wir am Ende von Nehemia 10, Vers 29 und 30. Und das übrige Volk, die Priester, die Leviten, die Torhüter, die Sänger, die Tempeldiener und alle, die sich von den Völkern der Länder zum Gesetz Gottes abgesondert hatten, samt ihren Frauen, ihren Söhnen und Töchtern, alle, die es wissen und verstehen konnten, die schlossen sich ihren Brüdern, den Vornehmsten, unter ihnen an. Sie kamen, um zu schwören und sich eidlich zu verpflichten, im Gesetz Gottes, das durch Mose, den Knecht Gottes, gegeben worden ist, zu wandeln und alle Gebote, Rechte und Satzungen des Herrn, unseres Herrschers, zu halten und zu tun. Das ist die Zuspitzung im besten Sinne von praktiziere Gottes Wort. Sie haben es lange nicht gehört. Sie hatten lange kein Verlangen. Lange kein Verlangen nach Gottes Wort. Und dann haben sie es. Und sie hören es und es wird ihnen auch erklärt. Ganz im Sinne von, um Missverständnissen vorzubeugen, erklären die Leviten, wie ist das anzuwenden. Was hat es für eine Bedeutung? Was hat es für eine Anwendung? Okay? Wir machen es euch nochmal in allen Zusammenhängen deutlich. Und dann verstehen sie, jetzt müssen wir praktizieren gehen. Wir sehen das auch in unserem Lesungstext. In 2. Timotheus 3 diesmal. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Diesen ersten Teil des Satzes, denke ich, kennen wir alle auswendig. Und nützlich. Das heißt, es ist praktisch. Gottes Wort ist praktisch. Es soll gebraucht werden. Zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Das ist die Praxis von Gottes Wort. Es verändert unser Leben. Und wenn es das nicht tut, dann muss was passieren. Vielleicht reicht es schon, dass wir es hören, dass es so sein muss. Das ist nicht optional. Vielleicht ist es notwendig, dass wir uns Hilfe holen im Sinne von Seelsorge. Vielleicht ist es notwendig, dass wir uns Hilfe holen von einem lieben Bruder oder im Sinne von dem Ehemann, der Ehefrau oder jemand anderem. Sag, bitte schüttel du mich mal mit. Lass uns gegenseitig ermutigen dazu, wenn wir Gottes Wort hören und erklärt bekommen haben, dass wir es auch wirklich anwenden, dass wir uns vielleicht zusammensetzen Sonntagnachmittags oder abends oder zu einer anderen Zeit und überlegen, was gibt's jetzt zu tun in unserem Leben. Es gibt mindestens jeden Sonntag diese Überlegung, die ist notwendig. Was gibt's denn jetzt zu tun? Geht nicht immer darum, was wir mit Händen tun, auch mit Gedanken, wie gesagt, oder mit Worten. Es gibt was zu tun. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Wozu? Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei. Zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Die Ausrüstung für gute Werke. Das, was wir hier in Israel auch sehen. Sie tun gute Werke nicht im Sinne von Sozialarbeit, sondern im Sinne von dem, was Gott wohlgefällig ist. Gott loben. sind froh und bekennen das auch über Gottes Güte, über Gottes Herrlichkeit, über Gottes Gnade. Diese Freude drückt sich praktisch aus in ihrem Fest. Sie erkennen den Auftrag des Laubhüttenfestes, praktische Folgen. Sie erkennen ihre Sündhaftigkeit, sie erkennen sich selbst und bringen es vor Gott. Und sie erkennen, dass der Neuanfang notwendig ist mit Gott, und sie machen ihn auch. Sie sagen, ich muss mal irgendwann einen Neuanfang machen mit Gott. Dann sagen sie, ja, irgendwie, ich muss mal drüber nachdenken, was alles dazugehört. Was nicht heißen soll, wir sollen ja nicht drüber nachdenken. Aber sie vertagen es nicht in diesem Sinne. Sie gehen immer den nächsten Schritt. Und das soll uns ermahnen und ermutigen. Gottes Wort ist nicht Menschenwort. Im 1. Thessaloniker 2 finden wir das. Darum danken wir auch unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort vernommen habt, sondern als das, was in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Israel hat in dieser Ausnahmesituation uns ein großartiges Vorbild geliefert. Ein vorbildlicher Gottesdienst. Lasst uns immer verlangen nach Gottes Wort, und dazu gehört auch das Konzentrieren auf Gottes Wort. Lasst es uns erklären, also die Erklärung annehmen und prüfen, aber auch selber Erklärer von Gottes Wort sein und werden und uns auch Unterstützung holen. Sagen, ich weiß nicht, ich habe es für mich verstanden, aber wie erkläre ich das? Also lasst uns Erklärer sein und werden und darin wachsen. Und ganz wichtig, lasst uns das Erklärte, Verstandene, Geprüfte umsetzen. Nicht nächste Woche, nicht nächstes Jahr, heute möglichst. Darum spricht doch Gott zu uns. Wenn ein Vater seinem Kind sagt, hol jetzt den Stuhl. Das Kind sagt, ja, ich muss da erstmal drüber nachdenken. Nächste Woche hole ich vielleicht mal einen Stuhl. Wie nennen wir das? Ungehorsam, ne? Lass es uns umsetzen. Und Gott hat Verständnis, wo noch Hürden für uns sind. Wo wir sagen, ich kann das aber nicht, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Da stellt er uns in eine Gemeinde, da stellt er uns viele Geschwister zur Seite. Da bietet er uns Seelsorge und vor allem, er ist ansprechbar. Gott erwartet nicht das von uns, was wir nicht leisten können. Er erwartet das von uns, was wir leisten können. Und er weiß, was wir leisten können. Mehr mutet ihr uns doch nicht zu. Das sollen wir aber umsetzen. Lass mich noch einmal beten. Ach Herr, danke, dass wir dein Wort haben und dass du uns ein Verlangen schenkst, dein Wort zu hören und zu lesen und deinem Wort nahe zu sein, ganz real. Herr, danke, dass du uns ausrüstest, dass wir dein Wort erklären können und dass wir da einander dienen können auch. Das, was wir noch nicht verstanden haben, dass wir dort andere Geschwister finden, die uns da weiterhelfen, und wir können wieder anderen Geschwistern weitergeben. Danke, dass du das wunderbar vernetzt und dass das alles auch kein Ende nimmt, dass wir nicht fertig sind mit dem Erklären, mit dem erklärt bekommen. Und danke, dass dein Wort praktische Folgen hat. Herr, danke, dass du uns Heiligen Geist schenkst, dass du in unser Leben sprichst. Und bitte hilf uns, wo wir passiv bleiben dabei. Bitte rüttel uns wach und schenk uns ganz viel Freude und Mut, dein Wort umzusetzen. Und schenk uns auch immer wieder Weisheit. Und statte uns da bitte aus, wo wir uns überfordert fühlen, wo wir es alleine einfach nicht können. Danke, dass du gnädig bist. Und dass du uns nicht zumutest, was wir nicht tun können. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.